Noch 12 Tage bis zur Bundestagswahl. Wer wird am Ende das Rennen machen? Wahlumfragen zeigen an, wo die unterschiedlichen Parteien gerade liegen. Sie sind aber nur eine Momentaufnahme. Ein Forschungsteam der Uni Mannheim wertet sämtliche Wahlumfragen der verschiedenen Meinungsforschungsinstitute aus. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben einen Überblick, welche Szenarien am wahrscheinlichsten sind und was sich noch alles ändern kann. Sie versuchen auch einzuschätzen, welche Direktkandidatin oder Direktkandidat mit Blick auf die Erststimme in den Wahlkreisen den größten Erfolg haben könnte. Pascal Kiss aus der ARD-Wissenschaftsredaktion hat sich mit dem Thema befasst. Pascal, warum liegen Wahlumfragen manchmal ziemlich genau richtig und manchmal aber auch ziemlich daneben?
Ja, da gibt es viele Faktoren, aber man muss sagen, das liegt auch viel an uns Wählerinnen und Wählern. Denn viele fühlen sich an einzelnen Parteien eben nicht mehr so stark gebunden. Es gibt jetzt nicht mehr den typischen Stammwähler. Und das macht es sehr herausfordernd für die Meinungsforschungsinstitute. Früher waren da Wahlbindungen viel verlässlicher nachzuempfinden. Und das geht jetzt nicht mehr so. Also man muss sagen, die Wähler und Wählerinnen sind ein Stück weit unberechenbarer. Und dieses Jahr ist es die Situation auch vor allem so, 3 Parteien sind um die 5%-Hürde. Und natürlich, jetzt fragt man sich als Wähler, lohnt es sich, die entsprechend zu wählen? Mhm. Diese Effekte gibt es, die muss man natürlich alle berücksichtigen. Und so kann es natürlich dann sein, ja, das ist schwierig jetzt vorherzusagen, ob man dann entsprechend, ja, vielleicht eher auf die Stimme der kleinen Partei verzichtet, um dann in Richtung größere Partei zu gehen. Es hängt auch immer viel mit der Ausgangslage zusammen, wie gut man am Ende ist. Aber was jetzt schon, glaube ich, herausgekommen ist, man muss ein Stück weit auch Annahmen treffen. Und da kann man mal richtig liegen, aber eben auch mal falsch.
Es ist auch rausgekommen, dass eine Wahlumfrage nicht trivial ist. Wie kommt so eine Wahlumfrage eigentlich zustande?
Also das Wichtigste sind möglichst gute Stichproben. Also ein Meinungsforschungsinstitut versucht möglichst zufällig mindestens zwischen 1.000 und 1.500 Wahlberechtigte zu erreichen. Also dann möglichst zufällig durch ausgewählte, ja automatisch generierte Telefonnummern kann man sich vorstellen. Und gleichzeitig gibt es dann auch ein Online-Panel, also ein Pool von vielen Kontakten, auf die man zugreifen kann. Und da möchte man natürlich das möglichst repräsentativ aufstellen. Das ist die Theorie. Das klappt nicht perfekt. Also es kann zum Beispiel sein, dass man mehr Menschen mit einem Hochschulabschluss erreicht. Und dann kann man das korrigieren, indem man die Angaben von Personen mit anderen Bildungsabschlüssen prozentual ein bisschen stärker gewichtet. Also das ist eigentlich sehr leicht zu berechnen, aber dann gibt es viele Verzerrungen im Antwortverhalten, sagen die vielleicht die Wahrheit oder nicht, und das ist viel problematischer und da muss man ja Annahmen treffen und ist schwer abzuschätzen.
Stichwort Verzerrungen, du hast es ja gerade gesagt, welche Verzerrungen sind denn für die Meinungsforscher schwer abzuschätzen?
Die haben da zum Glück viele Erfahrungen und können da ein Stück weit Annahmen treffen, aber es ist so, dass Befragte nicht immer ehrlich sind oder auch sehr überrascht sind. Man muss sich vorstellen, plötzlich klingelt das Telefon, man ist vielleicht beim Kochen, man schwankt zwischen 2 Parteien, ja, und dann unüberlegt, ja, weil man jetzt sich gerade gedrängt fühlt, jetzt muss ich mich ja entscheiden, sagt man eine Partei. Wenn man aber dann ja so überlegt, die Wahl trifft, 2 Wochen später, kreuzt man woanders an. Und dann ist vielleicht, obwohl man sich gar nicht als unsicher so empfindet, aber allein die Situation, es kommt eher von, plötzlich muss man sich entscheiden. Wählerinnen und Wähler können sich natürlich auch kurzfristig umentscheiden. Und auch gerade bei der AfD hat man am Anfang natürlich gesehen, dass es auch ein ja, Bekennerproblem in dem Sinne gab. Also da haben auch nicht immer alle die Wahrheit gesagt. Da hat man viel gelernt und kann das jetzt besser einschätzen. Aber ein Stück weit, wir haben jetzt auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, das eher auf Bundesebene neu dazukommt. Da muss man immer Annahmen treffen und das kann man eben nur ja, mit Erfahrung machen.
Wie versuchen denn die Meinungsforscherinnen und Meinungsforscher, solche Verzerrungen aus der Stichprobe rauszurechnen? Wie gut funktioniert das denn?
Ja, also die versuchen aus der Vergangenheit zu lernen. Man macht ja auch so Nachwahlbefragungen. Die Ergebnisse davon erkennen wir alle. Also wenn dann um 18 Uhr die Wahllokale geschlossen sind, gibt es ja dann zum ersten Mal eine Prognose. Und das basiert eben darauf, aus entsprechend dem Phänomen, dass, wenn ich gewählt habe, in manchen Wahllokalen man noch einen Zettel abgibt. Und dann hat man sehr viele Daten. Und diese Daten kann man auch wieder nutzen für die Zukunft, weil man dann echt tatsächlich bei den echten Wählern wissen kann, woher kommen die? Haben die vielleicht lange Zeit eine bestimmte Partei gewählt? Haben sich jetzt umentschieden? Das sind sehr, sehr wichtige Daten. Und wenn wir jetzt mal gucken, nur ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß sind diese Verzerrungseffekte, die ausgleichen müssen. Die Forschungsgruppe Wahlen, die Umfragen für das ZDF bereitstellen, sind da die transparentesten. Die AfD liegt da zum Beispiel gerade bei 14%, wenn jetzt noch nicht die Verzerrung rausgerechnet wurden. Bei der Sonntagsfrage ist der Wert 20%. Also die müssen 6% dazu rechnen. Umgekehrt bei den Grünen, die sind bei 21% und da sind es 5% weniger. Also plus, minus 6%. Man merkt, die müssen viel abschätzen und das machen sie, indem sie halt viele Annahmen treffen über politische Grundüberzeugungen, Bindungen an Parteien, auch taktische Überlegungen von Wählerinnen und Wählern. Aber das muss, das ist die Wahrheit, teils auch abgeschätzt werden.
Das Mannheimer Forschungsteam, das berechnet ja keine Momentaufnahmen, wie das bei Wahlumfragen der Fall ist, sondern versucht die Ergebnisse der Bundestagswahl mit einer Prognose vorherzusagen. Was ist da der Unterschied und was fällt da auf?
Ja, es ist eigentlich was Unmögliches, was sie machen. Ne? Also man kann ja nicht in die Kristallkugel schauen und sagen, so wird es. Aber sie sagen, wir probieren das mal. Wir treiben es auf die Spitze und sagen, ja, was wäre, wenn? Und jetzt ist natürlich sowas, fällt auf, die Schätzbereiche sind sehr groß. Also es ist dann nicht so, dass wir einen Wert bekommen für die Union zum Beispiel, sondern der ist jetzt dann zwischen 23% und 34%, also ganze 11 Prozentpunkte ist die Range. Mhm. Klar, bei kleinen Parteien jetzt wie der FDP, dann ist der Bereich so zwischen 3 und 5,2%. Aber man sieht, wie viel da noch möglich ist. Und das ist ein Modell, was sie seit Jahren schon betreiben und damit auch gut und richtig lagen. Häufig, aber klar, wenn die Schätzbereiche groß sind, ist das auch nicht so schwer. Aber es zeigt, wie unsicher die Lage ist. Das kann sogar sein, dass die SPD laut dem Modell aktuell noch vor der AfD landet. Es ist auch denkbar, dass die AfD noch vor der Union die stärkste Partei wird. Also man sieht, die Schätzbereiche sind sehr groß. Aber das ist ja irgendwie auch das Tolle an der Demokratie, dass wir es einfach noch nicht wissen können.
Sagen denn die Mannheimer Forscher auch was zu einer möglichen Koalition nach der Wahl?
Ja, und das wird sehr spannend. Ich habe es ja schon angedeutet mit den drei Parteien, mit den Linken, der FDP und dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Die, ja, wo man alle nicht weiß, schaffen die 5%-Hürde oder nicht? Und das beeinflusst das extrem. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es alle Parteien nicht schaffen, dann ist es so, dass ein Bündnis von Union und SPD und Grüne wirklich nur reichen könnte. Also da sagen die zu 100%, das wird das. Also Union, das ist jetzt politisch ja gar nicht groß diskutiert, aber da können wir sagen, Haken 100% ist möglich. AfD und CDU rein rechnerisch sehr wahrscheinlich auch möglich. Die sagen aber zum Beispiel, was jetzt ja dann häufig politisch die wahrscheinlichsten Varianten sein könnten, Union und SPD und eben ein Bündnis von Union und SPD und ein Bündnis von Union und Grünen. Da sind wir dann in Bereichen von einer Wahrscheinlichkeit von 50% und Union und Grünen mit 36%. Also man sieht, da sind noch sehr viele Unsicherheiten und hängt echt sehr viel an den kleinen Parteien dieses Jahr.
Eine Sache, die sich die Forscher auch noch angeguckt haben, sind die Direktkandidaten. Der Bundestag soll ja kleiner werden und nicht alle kommen dann rein, obwohl sie gewählt werden. Wie kann das denn sein?
Ja, das ist das neue Wahlrecht. Es kann vorkommen, dass die nicht reinkommen. Das wird vor allem die Unionen, die AfD treffen, weil die werden wahrscheinlich sehr viele Wahlkreise gewinnen, aber zu viele, dass alle Direktkandidaten in den Bundestag einziehen dürfen. Also, falls eine Partei über die Erststimmen mehr Wahlkreise gewinnt, wenn man dann gemessen an dem Zweitstimmenergebnis an den Sitzen ihnen zusteht, dann ist es tatsächlich so, dass die Wahlkreissieger mit den schlechtesten Wahlergebnissen leer ausgehen. Also die, wenn ich jetzt in meinem Wahlkreis wähle, okay, aber der hat es nur entsprechend knapp, er hat es nur knapp geschafft, der Direktkandidat zu sein. Die stehen auf der Kippe. Okay. Und das berechnen die. Also da kann jeder reingucken in das Tool von denen. Und da gibt es teilweise Wahlkreise, bei denen eine Wahrscheinlichkeit von über 70% besteht, dass der gewählte Direktkandidat nicht in den Bundestag einziehen wird.
Sagt mein Kollege Pascal Kiss aus der ARD-Wissenschaftsredaktion. Ich habe mit ihm über die aktuelle Forschung zu Wahlumfragen und Wahlprognosen gesprochen. Pascal, dank dir sehr.
Ja, gerne.